Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformationen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich begrüße Sie hier aus meinem Homeoffice in Wuppertal. Wir schreiben den 5. März im Jahr des Jahres 2025. Es ist Aschermittwoch. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 5. Adar im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Mit dem Aschermittwoch beginnt die österliche Bußzeit, im Volksmund auch Fastenzeit genannt. Und damit hat das Thema natürlich heute auch zu tun. Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist. Die Bedeutung des Todes für das Leben. Ein etwas paradoxer Titel, aber ich hoffe, dass wir im Laufe der Glaubensinformation heute Abend ein wenig dahinter steigen, wie Tod und Leben miteinander verwoben sind und wie das eine seinen Wert erst auf dem Hintergrund des anderen erfährt und empfängt. Wie immer am Anfang ein paar organisatorische Dinge. Sie können hier live im Webinar mit dabei sein, wenn Sie eingeben www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie ja live dabei, vorausgesetzt es ist der 5. März 2025, so gegen 19 Uhr. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, da streamen wir live hin. Wie auch immer, bei Facebook können Sie die Kommentarfunktion benutzen, um Kommentare abzugeben oder Ihre Fragen zu stellen. Ich versuche, den Stream ein wenig mit im Blick zu behalten. Wenn Sie ja live im Webinar sind, können Sie natürlich über die Handhebefunktion sich zu Wort melden und gegebenenfalls eine Frage stellen. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung an, die wir kurz nach dem Livestream in unserem Podcast veröffentlichen, den es zur Glaubensinformation gibt. Den RSS-Feed und die einzelnen Folgen finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da kann man die sich auch herunterladen. Sie können sie aber auch in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Wenn Sie die Glaubensinformation suchen, werden Sie unseren Podcast finden. Natürlich freue ich mich, wenn Sie ein paar Sternchen dalassen. Jedenfalls bekommen Sie dann immer, wenn Sie uns abonnieren, die aktuelle Folge sofort und unaufgefordert in Ihren Stream gespielt. Wir veröffentlichen den Videomitschnitt außerdem bei YouTube. Da gibt es einen eigenen YouTube-Channel der katholischen Citykirche Wuppertal. Das ist Katz Citykirche Video. Und da gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, auf die Sie übrigens direkt kommen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner linken Schulter, von Ihnen aus gesehen, rechts einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich ist es erwünscht, dass Sie ein Feedback zu unseren Sendungen geben. Sie können mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail kommt direkt zu mir. Und da können Sie theologische Fragen allgemeiner Natur stellen, Feedback zu den Sendungen geben oder aber auch einen Themenwunsch äußern. Denn bald fangen die Planungen für die nächste Saison an. Und wenn Sie da Themenwünsche haben, freue ich mich darüber, wenn Sie eine E-Mail schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Es hat mich letzte Woche ein Kommentar über YouTube erreicht. Der befasste sich noch einmal mit einer etwas älteren Folge. Da ging es um, wenn aus Jüngern Zeugen werden. Und in diesem Stream hatte ich erwähnt, dass es sogenannte Jüngerschaftsschulen gibt. Unter anderem im Gebetshaus zu Augsburg, hatte ich dort gesagt. Und da hat eine sehr aufmerksame Zuhörerin, vielen Dank für diesen aufmerksamen Kommentar, das zeigt ja, dass Sie aufmerksam zuschauen, gesagt, die Gebetsschule sei keine Jüngerschaftsschule. Das ist so gesehen richtig, das hatte ich so aber auch nicht behauptet, sondern ich hatte gesagt, dass innerhalb des Programms der Gebetsschulen sogenannte Jüngerschaftskurse oder Jüngerschaftsschulungen angeboten werden. Die gibt es tatsächlich. Und da hatte ich mich eben skeptisch geäußert, dass ich sage, eigentlich ist ja das Ziel, dass aus Jüngern Zeugen werden. Sich in eine Jüngerschaft hineinzufinden, ist an sich nichts Verkehrtes, aber es bleibt auf einer niederen Stufe. Das Ziel ist, rein biblisch gesehen, und da erinnere ich nochmal an das berühmte Zitat aus der Apostelgeschichte, das da direkt am Anfang steht, wenn Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Wenn, müssten wir also Zeugenschaftsschulen haben. Bei uns, in der römisch-katholischen Tradition, letzten Endes in der protestantischen auch, ist es ja mit dem Sakrament der Firmung, in der protestantischen Tradition mit der Konfirmation verbunden, dass man entsandt wird in die Welt, um Zeugnis abzulegen. Der Status des Jüngers ist der eines Schülers, also so gesehen etwas eher Vorläufiges. Das nur als Ergänzung. Also es ist richtig, die Gebetsschule zu Augsburg, wie immer man zu ihr stehen mag, ich persönlich sehe sie kritisch, aber das mag man anders sehen, ist in sich keine Jüngerschaftsschule, soweit ist das korrekt, aber innerhalb der Gebetsschule zu Augsburg werden Jüngerschaftskurse oder wurden zumindest Jüngerschaftskurse angeboten. Und da hatte ich mich eben verhaltensskeptisch geäußert. Jetzt aber lautet das Thema Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, die Bedeutung des Todes für das Leben. Ja, ich erwähnte es am Anfang. Wir haben den 5. März im Jahr des Herrn 2025. Es ist Aschermittwoch. Einer der spätestmöglichen Aschermittwochsdaten. Ehrlich gesagt könnte der Aschermittwoch maximal noch auf den 9. respektive 10. März fallen. Wir sind also in diesem Jahr relativ spät dran. Damit ist auch klar, das Osterfest wird relativ spät gefeiert, am 20. April. Der Aschermittwoch ist einer von exakt zwei Fast- und Abstinenztagen, die wir in der römisch-katholischen Tradition kennen. Die Zeit, die heute beginnt, heißt offiziell ja auch österliche Bußzeit. Im Volksmund wird sie Fastenzeit genannt. Aber wir Katholiken kennen so gesehen nur zwei offizielle Fast- und Abstinenztage. Das ist heute der Aschermittwoch und es ist der Karfreitag. Warum? Weil biblisch gesehen das Fasten eng mit dem Gedenken an die Sterblichkeit, an den Tod, die Vergegenwärtigung des Todes verbunden ist oder ein Zeichen von Trauer. Am Karfreitag ist das klar, da denken wir an den und vergegenwärtigen wir den Kreuzestod, sein Leiden und Sterben Jesu. Und heute ist der Tag, an dem wir unsere eigene Sterblichkeit erinnern. Heute Morgen habe ich um 12 Uhr, besser gesagt heute Mittag, vor dem Berliner Plätzchen in Wuppertal-Oberbarmen das Aschenkreuz auf der Straße an Passanten, die es empfangen wollten, ausgeteilt. Und dazu sagt man eben, wenn das Aschenkreuz aufgelegt wird, bedenke, dass du sterblich bist. Das ist das, was heute den Tag ausmacht, dass wir an unsere eigene Sterblichkeit erinnern, dass wir von Asche kommen zu Asche werden, von Staub kommen zu Staub werden. Etwas, das dem Adam schon ins Stammbuch geschrieben wird bei der Schöpfung. Von Staub bist du genommen, zu Staub sollst du werden. Und Hiob, der große Leidende des Alten Testamentes, erfährt genau das ja auch und muss schlussendlich Gott gegenüber bekennen, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. So rum. Und auch da spielt ein Aspekt eine Rolle, den wir gleich im Folgenden entfalten werden. Heute ist also einer der beiden Fast- und Abstinenztage, beides heute, um die Erinnerung, die Vergegenwärtigung der eigenen Sterblichkeit geht. Es ist ja das Urbekenntnis des Christlichen, ja, dass wir an die Auferstehung glauben, aber wir glauben eben an die Auferstehung des Gekreuzigten. Man muss durch den Tod hindurch in die Auferstehung gehen. Selbst Jesus, den wir als Herrn bekennen, ist der Tod nicht erspart geblieben. Jede Osterkerze, die wir ja an der Osternacht als Zeichen der Auferstehung feierlich in die dunkle Kirche tragen, dreimal erklingt der Ruf, Christus das Licht, dreimal antworten wir, Dank sei Gott, und dann werden ausgehend von der Osterkerze in stark 40 Tagen, wenn man die Sonntage mitzählt, 46 Tagen, das Licht weiterverbreitet und innerhalb weniger Sekunden ist die Dunkelheit in der Kirche einem wunderbaren Kerzenlicht gewichen. Das ist das Zeichen der Osterkerze. So wie ihr kleines Licht die Dunkelheit vertreibt, so hat Christus den Tod besiegt. Aber die Osterkerze trägt die Wundmale des Gekreuzigten, weil man nur dann von den Toten auferstehen kann, wenn man gestorben ist. Der Tod gehört wie die Geburt zu den einzigen beiden sicheren Existenzialen eines menschlichen Lebens. Durch die Geburt kommen wir in dieses irdische Sein und durch den Tod treten wir aus dem irdischen Sein heraus. Dazwischen liegt unsere Lebensspanne, die wir in Zeit und Raum verleben, leben sollen, nicht vergeuden sollen. Ja, was? Darüber möchte ich mit Ihnen jetzt gleich nachdenken. Der Titel dieses Memento Mori ist übrigens der monastischen Tradition entnommen. Vor allen Dingen auch in der benediktinischen Tradition spielt es eine Rolle, dieses permanente Gedenken an die eigene Sterblichkeit. Die haben es aber wahrscheinlich gar nicht erfunden, denn schon die Cäsaren in Rom, wenn man sie in den Triumphzügen durch die Stadt führte, dann stand hinter den Cäsaren ein Sklave, der den Lorbeerkranz hielt, der ihm permanent ins Ohr flüsterte, bedenke, dass du sterben musst. Du bleibst ein Mensch. Du magst dich für einen Gott halten, du bleibst ein Mensch. Wie gut wäre es, wenn heute bei denen, die sich für Cäsaren halten, auch so einer hinter ihnen stünde, in Washington, in Moskau, in Beijing, und den Herren dort ins Ohr flüstern würde, bedenke, Dein Tag wird kommen, wo du vor deinen Schöpfer trittst und Rechenschaft ablegen musst für das, was du hier im irdischen Leben getan hast. Und wie Paulus es sagen würde im 2. Korintherbrief, den Lohn empfangen wirst für das Gute und das Böse, das du im irdischen Leben getan hast. Manch einer, und die sind ja alle schon auch in fortgeschrittenem Alter, scheint zu vergessen, dass auch seine Tage letzten Endes gezählt sind. Was aber ist der Wert in Anführungszeichen des Todes? Warum muss es den überhaupt geben? Schon im Titel unserer heutigen Glaubensinformation schlägt sich das ja nieder, dass wir so eine Art Paradox haben. Vielleicht ist besser gesagt eine Coincidentia oppositorum. Tod und Leben scheinen sich ja gegenseitig auszuschließen, aber wir haben das in vielfältiger Weise. Denken Sie nur an die Opposition von Licht und Dunkelheit. Uns scheint irgendwie klar zu sein, was Licht ist. Tatsächlich können wir aber Licht ja erst dadurch als solches erkennen, weil wir auch wissen und ahnen, was eine Dunkelheit ist. Erst in der Dunkelheit wird das Wesen des Lichtes offenkundig. Ja, es ist sogar merkwürdig, dass das Licht, wenn wir genau in das Buch Genesis schauen, schon Teil der Schöpfung ist. Gott ist so gesehen nicht das Licht, sondern die Finsternis, die über der Urflut lag, bevor es das Licht gibt. Es bedarf der Finsternis, der Unzugänglichkeit Gottes. Es bedarf dieser unbegreiflichen Dunkelheit, damit das Licht als solches überhaupt erst erkannt werden kann. Die Dunkelheit als Hintergrund lässt das Licht erst zu sich selbst kommen. Freude können wir erst als solche von Trauer unterscheiden, weil wir auch hier diese Opposition haben. Wenn wir permanent nur froh wären, würden wir die Freude vielleicht gar nicht als solche erfinden. Erst weil wir auch trauerfähig sind, können wir ahnen, was der Wert der Freude und auch der Trauer ist. So ist es auch mit dem Leben, das seinen Wert und seine Bedeutung erst auf der Hintergrundfolie des Todes empfängt. Erst wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Tage schlussendlich gezählt sind, auch wenn ich hoffe, dass da noch viele, viele Tage kommen werden, aber die Zahl der Tage, die ich noch zu leben habe, die Sie noch zu leben haben, ist letzten Endes endlich. Und erst aufgrund dieser, auf dem Hintergrund dieser Endlichkeit wird der Wert des Lebens deutlich. Es ist die Vergänglichkeit, die dem Sein seinen Wert gibt. Es ist der Tod, der den Wert des Lebens hervortreten lässt. Das Leben selber aber hat einen Faktor, den wir oft übersehen, weil wir uns an ihn gewöhnt haben. Es ist nämlich der Faktor Zeit. Wir haben hier schon einmal, und den Link lege ich Ihnen auch in die Shownotes, über das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit nachgedacht. Das Wesen der Zeit oder zum Wesen der Zeit gehört, dass nach allem, was wir wissen, sie irreversibel ist. Sie schreitet voran, wir können sie nicht rückgängig machen. Theoretisch, nach quantenmechanischen Überlegungen könnte man die Zeit rückwärts laufen lassen. Das würde aber bedeuten, dass wir eine gigantische Energie aufbringen müssten, weil das ja im gesamten Universum gelten müsste, dass man dort die Quantenzustände entsprechend verändern würde, um die Zeit rückwärts laufen lassen zu können. Die Relativitätstheorie Einsteins besagt zwar, dass die Zeit nicht überall kontinuierlich läuft. In der Nähe hoher Massen läuft sie etwa langsamer als da, wo nicht so viel Masse ist. Aber die Zeit selber schreitet voran. Sie ist nicht reversibel. Leben ist Zeit. Leben ist geschenkte Zeit. Leben ist Zeit vergeuden, Zeit verdaddeln, jemandem vielleicht die Zeit stehlen. Leben ist Zeit schenken. Leben ist Zeit gestalten. Leben ist von der Zeit abhängig. Leben ist durch die Zeit nach vorne und hinten begrenzt und dazwischen liegt die Lebenszeit. Ein extrem wertvolles Gut, weil wir eine verlebte Sekunde nicht wiederholen können. Jede Sekunde, die wir gelebt und gestaltet haben, ist uns durch die Finger zerronnen wie feiner Sand. Wir können sie nicht festhalten. Tote haben keine Zeit. Tote sind in einem Zustand, wo sie aus Zeit und Raum entnommen sind. Der Leichnam, der hier bleibt, verwest, aber auch der wird eines Tages gar nicht mehr da sein. Er wird sich in seine Atome, in seine Einzelbestandteile aufgelöst haben, die was auch immer in dieser Welt weitertreiben. Der Tod nimmt jede Zeit. Tod ist ein zeitloser Zustand. Ja, Für uns Christinnen und Christen, die wir an die Auferstehung glauben, gehen wir in die Ewigkeit ein, die sich aber gerade dadurch definiert, dass sie keine Vergänglichkeit mehr impliziert. Es gibt also diesen Zustand von Werden und Vergehen, der durch unsere Zeitlichkeit bedingt ist, in der Ewigkeit gerade nicht. Es ist eine denkerische Herausforderung, die Ewigkeit zu denken. Das haben wir aber in der schon erwähnten Folge, wo es um Zeit und Ewigkeit und das Verhältnis ging, etwas näher erarbeitet. Da verweise ich Sie jetzt ausführlicher dann in diese Folge hinein. Aber die Ewigkeit besteht darin, dass sie pure, reine Gegenwart ist, in höchster Dynamik, ein Zustand, den wir hier in unserer zeitlichen Existenz gar nicht erfassen können, weil wir die Zeit nicht stoppen können. Das Jetzt, das gerade noch jetzt war, ist im nächsten Moment schon Vergangenheit. Und die Zukunft, die auf uns zukommt, rinnt uns quasi durch unser Sein hindurch in die Vergangenheit hinein. Tote haben keine Zeit. Jemandem das Leben zu nehmen, bedeutet schlussendlich also eine Form gigantischen Diebstahls, weil man ihm die Zeit nimmt. Wenn ich an die Menschen denke, die in den Tunneln sitzen, die von der Hamas umgebracht wurden, von der Hamas in den Tunneln gefangen wurden, da wird Lebenszeit gestohlen. Das ist wichtiger und wertvoller als alles Gold und alles Geld der Welt. Die Lebenszeit ist etwas, was man nicht kaufen kann. Man kann sich keine Zeit kaufen, das geht nicht. Jemandem Zeit zu stehlen, ist deshalb, wenn man sich das klar macht, schon etwas, was ja schwerwiegend ist. Jemandem das Leben zu nehmen, ist die höchste Form des Zeitdiebstahls, eine Katastrophe, die höchste aller Sünden, wenn man so will. Aber bedenken Sie einfach, in wie vielen Konferenzen haben Sie vielleicht schon gesessen, wo Sie das Gefühl hatten, heute hat mir jemand die Zeit gestohlen. Das ist wie ein kleiner Tod, wenn man sich das so vorstellt. Oder jemandem die Zeit zu stehlen, indem man ihn gar nicht beachtet, indem man ihn vielleicht einfach nur zutextet und gar nicht den Blick für den anderen hat. Welche Bedürfnisse hat er? Muss er vielleicht weiter? Und so weiter und so weiter. Zeit ist ein hohes Gut. Und die Würde dieses Gutes wird erst deutlich auf dem Hintergrund des Todes, weil der Tod ein zeit- und raumloser Zustand ist. Erst auf dieser Hintergrundfolie, dass wir nicht existieren können, das ist genau diese Erfahrung, die wir Theologen eine Kontingenzerfahrung nennen. Kontingenz heißt, der Mensch erkennt schon auch die Bedeutung seines Lebens, aber ob er da ist oder nicht, ist für die Welt selber nicht so furchtbar wichtig. An dieser Stelle muss man sagen, egal wie das mit dem Klimawandel ausgeht, und es sieht nicht gut aus, die Schöpfung und die Erde wird weiter bestehen. Die Frage ist nur, werden wir Menschen in dieser Erde bestehen können? Wir klauen der Natur nichts, die Natur wird sich weiterentwickeln. Die Frage ist nur, stehlen wir uns selbst nicht Zeit in dieser Welt, weil wir die Lebensgrundlage, die Lebensräume an dieser Stelle zerstören. Es ist gerade die Existenz des Todes, die Potenz des Sterblichen. Es ist ja keine Möglichkeit, es ist ja etwas, was kommt. Das Existenzial des Sterbenmüssens, das dem Sein in der Zeit, dem Leben seinen Wert gibt. Ein Roman von Paulo Coelho, Veronika beschließt zu sterben, spielt geradezu mit diesem Wechselspiel. Eine junge Frau, die Lust am Leben verloren hat, die depressiv ist, bekommt diesen Lebensmut plötzlich wieder, als ein Arzt ihr in einer Art therapeutischem Trick sagt, sie haben noch 10 Tage zu leben. Und das motiviert sich plötzlich, diese 10 Tage zu genießen. Sie, die eigentlich sterben will, erfährt im Angesicht des vermeintlich nahen Todes, wie gesagt, das ist ein psychotherapeutischer Trick, im Angesicht des nahen Todes plötzlich den Wert des eigenen Lebens und beginnt endlich zu leben. Das macht deutlich in diesem Roman, das Leben, die Bedeutung, die Würde, der Wert des Lebens wird erst auf dem Hintergrund der möglichen Sterblichkeit erkennbar. Gegenwärtig aber erleben wir einen merkwürdigen Umgang mit dem Tod. Auf der einen Seite erleben wir einen nachgeradigen Kult des Todes, wenn man zum Beispiel an die falschen Propheten glaubt, die der Hamas folgen, der Hisbollah. Falsch verstandene Märtyrertum, einer Todessucht, wenn man meint, man hätte Menschen umgebracht und würde im Krieg fallen, würde man direkt zu Allah ins Paradies kommen. Da wird der Tod in einer Weise verherrlicht, die das Leben mit Füßen tritt. Wo ist da ein Gott des Lebens, der das Leben schenkt? Und der das Leben so schenkt, dass auch das Leben des anderen eine Würde hat? Ja, auch der Koran kennt den Satz, dass Wenn man dem Leben, das Leben eines Menschen nimmt, eine ganze Welt zugrunde richtet, steht im Koran drin. Aber warum, liebe Freundinnen und Freunde im Islam, machen eure Brüder und Schwestern in den Terrororganisationen das nicht? Warum treten sie den Glauben mit Füßen? Warum steht ihr dagegen nicht auf? Warum sagt ihr einfach, hat mit dem Islam nichts zu tun? Hamas, Hisbollah haben die Schahada, das Glaubensbekenntnis des Islam, auf ihren Stirnbändern stehen. Da kann man doch nicht schweigen. Fallt ihnen in den Arm. Oder stimmt ihr doch zu? Wir erleben also diese Art der Todessucht. Auf der anderen Seite aber gibt es gerade in unserer westlichen Kultur eine Art Leugnung des Todes. Man schiebt den Tod weit weg. Früher gab es eine ganze Friedhofskultur. Mir berichtete eine Bekannte, die in der Nähe eines Friedhofs wohnt, dass sie seit Jahren beobachtet wie an Allerheiligen. Das ist in unserer römisch-katholischen Tradition der Tag des Totengedenkens. In den evangelischen Traditionen ist es eher der Totensonntag, tut aber nichts zur Sache. Sie beobachten würde, dass immer weniger Kerzen auf den Friedhöfen brennen würden. Friedhöfe waren früher einmal Orte des Lebens, wo man zusammenkam, um in der Gemeinschaft mit den Toten das Leben zu feiern. In mittelalterlichen Städten konnte man das sehen, wenn in der Mitte die Kirche stand, auf der einen Seite der Marktplatz war und auf der anderen Seite der Kirchhof. Lebende und Tote versammelten sich um die Kirche herum. In den früheren Kulturen war der Tod ein Teil des Lebens. Ja, er war vielleicht ein Übergang in eine andere Welt, in das Jenseits, in die Ewigkeit. Aber man sah sich klar, die Toten sind nicht weg. Heute sind Friedhöfe Lost Places, verlassene Orte. Man lässt sich anonym bestatten. Will das gar nicht jetzt moralisch gewichten, das muss jeder selber wissen. Aber diese Idee, dass die Toten noch irgendwie einen Platz im Sein der Lebenden haben, und zwar über die bloße Erinnerung hinaus, verschwindet. In der römisch-katholischen Tradition ist es immer noch so, dass in einem Altar eine Reliquie bestattet ist, also ein Überbleibsel einer heiligen Person, um wenigstens ansatzweise deutlich zu machen, dass hier Tote und Lebende zusammen am Thron Gottes versammelt sind. In unserer Gesellschaft heute aber werden Leid und Tod, ja, klinisch sauber abgesondert, auf Intensivstationen, in Hospizen. Sie spielen im öffentlichen Bewusstsein keine Rolle mehr und man schiebt auch den Gedanken an die eigene Sterblichkeit weg, weil er natürlich erschrickt. Die Frage, was kommt nach dem Tod, egal wie man sie beantwortet, ob der Glaubende an die Verheißung einer Auferstehung, auf die Verheißung einer Auferstehung hofft, oder der Nichtglaubende ahnt, danach kommt einfach nichts. Beides aber ist letzten Endes in seiner Abgründigkeit unheimlich. Die Idee einer ewigen, wenn auch zeitlosen Existenz ist ja genauso abgründig erschreckend wie die Idee eines abgründigen Nichts, das kommt. Da ist einfach nichts. Wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, kann man nur erschaudern, und zwar so oder so. Es verwundert nicht, dass man diesen Gedanken weit von sich schiebt. Man versucht, das Leben zu verlängern. Man versucht, fit zu bleiben. Man versucht durch medizinische Hilfen. Wir haben es ja geschafft, dass wir das Leben mittlerweile in die Lebenserwartung Mitte der 80er Jahre hineinschieben können. Wenn ich an meine Jugend denke, da war ein 60-Jähriger ein alter Mann oder eine alte Frau. Heute sagen 85-Jährige, wenn jemand mit 80 stirbt, der ist aber jung gestorben. Aber der Tag wird nach wie vor kommen. Wir schieben es immer weiter nach hinten. Wir möchten alt werden. Niemand aber möchte alt sein. Also dieser Vorgang der Vergänglichkeit, dass die Kräfte nachlassen, das möchte eigentlich keiner sein. Dann versucht man durch Patientenverfügung zu sagen, ich möchte nicht als Pflegefall nach Hause kommen, was rechtlich überhaupt übrigens so in dieser Form gar nicht geht. Ein merkwürdiger Zustand, den wir in unserer gegenwärtigen Gesellschaft haben. Wir sondern den Tod aus und das hat etwas in der Rückkopplung auch auf den Wert des Lebens zu tun. Wir vergeuden nur allzu oft unsere Lebenszeit. Wir erleben gar nicht, dass wir leben. Oder wir versuchen durch Kicks, durch Bungee-Jumping, durch irgendwelche Challenges oder was weiß ich was, dann doch irgendwie das Adrenalin in unseren Adern spüren zu bekommen, dass wir da irgendwie noch merken, wir sind da. Dasein. Diese Erfahrung des Daseins. Dass wir überhaupt leben. Könnten wir viel stärker erfahren, wenn wir den Tod zurück in unser Leben holen würden? Dann könnten wir nämlich sagen, wir genießen die Zeit, die Gott uns geschenkt hat. Denn nach Stand der Technik heute kann auch die Technik den Tod nicht überwinden. Was aber wäre, wenn sie es irgendwann könnte? Gibt ja schon so Kryotechniken, wo man sich einfrieren lassen kann, sich irgendwann auftauen zu lassen und so weiter und so weiter. Denken wir den Vorgang mal zu Ende. Was wäre, wenn der Tod plötzlich keine Macht mehr hier auf der Erde hätte, wenn er kein Existenzial am Ende einer irdischen Zeitspanne wäre? Es wäre ein furchtbarer Gedanke. Denken Sie den mal zu Ende. Ja, wir hätten uns den Tod erspart. Aber die Erde wäre hoffnungslos überbevölkert. Oder wir müssten auf Sex und Vermehrung verzichten. Wir müssten auf die ganzen Freuden des Lebens verzichten. Wir müssten eine gigantische asketische Verzichtung erbringen, die fragen würde, was ist dieses Leben überhaupt noch wert? Es gäbe keine Freude mehr, nur noch unendliche Langeweile, weil wir in der Abwesenheit des Todes irgendwann alles gesehen hätten. Sie hätten jede Serie bei Netflix, Amazon Prime, Paramount TV, was weiß ich, was auch immer Sie so gucken, unendlich oft geguckt. Es gäbe nichts Neues mehr. Ein furchtbarer Zustand, der schlussendlich wahrscheinlich schrecklicher wäre als der Tod. Vielleicht würde man sich sogar nach dem eigenen Tod sehnen. Was aber ist der Tod? Wenn Leben bedeutet, in Zeit und Raum existieren, wenn Zeit und Raum die beiden großen Parameter sind, die das Leben rahmen und ja, hervorbringen, wenn Leben sich in Zeit und Raum ereignet, dann würde der Tod den Ausstieg aus Zeit und Raum bedeuten. Leben, wie wir es kennen, ist gebunden an Zeit und Raum, entsteht in Werden und Vergehen. Ich sagte es vorhin schon, Tote haben keine Zeit. Ja, für uns Christen und Christinnen bedeutet der Tod letzten Endes ein Hindurchgang in eine neue Form der Existenz in der Ewigkeit, die aber gerade dadurch definiert ist, dass sie nicht in Zeit und Raum, nicht aus Werden und Vergehen besteht. Unser Hirn hier oben ist nicht dafür gemacht, sich das annähernd vorstellen zu können. Und ja, dieser Gedanke ist genauso abgründig wie zu sagen, danach ist alles aus, habe ich vorhin schon gesagt. Das Leben hier ereignet sich in Zeit und Raum, in Werden und Vergehen. Der Tod als solches bedeutet, in einen zeitlosen Zustand hineinzugeraten. Tote, ich wiederhole mich, haben keine Zeit. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, und da möchte ich mit Ihnen einen Ausflug machen, und da sind in der Tat die Psalmen ein hervorragender Ort, wo man sich umtun kann. Wir haben ja hier schon vor einiger Zeit mal über die Psalmen gesprochen und haben da ja gemerkt, dass in den Psalmen die gesamte menschliche Existenz letzten Endes zur Sprache kommt. Und da lesen wir zum Beispiel im Psalm 103 Folgendes, ab Vers 15 bis 22. Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig, für alle, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel, alle, die seinen Bund bewahren, die seiner Befehle gedenken und danach handeln. Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die sein Wort vollstrecken, die auf die Stimme seines Wortes hören. Preist den Herrn, all seine Herrscharen, seine Diener, die seinen Willen tun. Preist den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. In wenigen Versen entfaltet der Psalmbeter hier ein ganzes Panoptikum des Verhältnisses von Zeit und Ewigkeit. Es beginnt mit dem Gedenken an die eigene Vergänglichkeit. Wie Gras sind die Tage des Menschen. Er blüht wie die Blume des Feldes. Ja, das Leben besteht daraus, aufzublühen, das Leben zu feiern. Aber fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Ich kenne viele, viele Menschen. Meine eigene Mutter hat es mir auf dem Sterbebett gesagt: Vergiss mich nicht. Wie könnte ich? Warum sollte ich meine Mutter vergessen? Aber es werden Zeiten kommen, wo auch ich nicht mehr bin, und dann wird das Gedenken an sie mit mir gehen. Irgendwann werden auch meine Geschwister nicht mehr da sein. Das muss man sich klar machen. Selbst wenn die nachfolgende Generation dieses Gedenken noch bewahrt und in der Erinnerung einen lebendig hält, es werden Zeiten kommen, wo die Erinnerung an den einzelnen Menschen verschwindet. Nur ganz, 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 ganz wenigen ist es vergönnt, dass ihr Name durch die Zeiten hindurch bewahrt wird. Da muss man aber schon sehr prominent sein. Und meistens bleibt man nicht in allzu guter Erinnerung. Meistens ist man das, weil man da auch so einiges auf dem Kerbholz hat. Ein Julius Cäsar zum Beispiel an den wird man noch in 1000 Jahren denken, aber war eben auch ein Feldherr, der viel Tod und Elend über die Welt gebracht hat. Ob das ein erstrebenswerter Zustand ist, ich weiß es nicht. Also das, was der Psalmbeter hier sagt, ist letzten Endes genau dieses Bewusstsein, in dem man sich klar macht, schlussendlich, früher oder später, wird die Erinnerung an die eigene Existenz verblassen, der Wind wird darüber hinweggehen, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Aber die Huld des Herrn währt immer und ewig. Der Tod ist in dieser Lesart, in dieser jüdisch-christlichen Lesart, ein Durchgang hindurch zum Leben, zum Sein bei Gott. Seine Huld bleibt nämlich und seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel. Das ist jetzt schon ein bemerkenswerter Satz. Denn das ist das, was wir Christen ja erhoffen, dass Gott die letzte Gerechtigkeit aufrichtet. Gott ist barmherzig, ja, aber er ist vor allen Dingen gerecht. Eine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit wäre furchtbar und eine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit schlicht und ergreifend banal. Beides gehört zusammen. Was in der biblischen Tradition im Vordergrund steht, ist vor allen Dingen die Gerechtigkeit Gottes. Er ist es, der die letzte Gerechtigkeit aufrichtet und die erfahren noch Kinder und Enkel. Der Beter blickt über seine eigene Existenz, die mit dem Tod enden wird, hinaus. Das war in früheren Zeiten Standard. Als der Kölner Dom, um nur ein Beispiel zu nennen, errichtet wurde, der Grundstein wurde 1248 gelegt, war denen, die den Grundstein legten, klar, sie werden ihn nie vollendet sehen. Dass es dann noch über 600 Jahre dauern würde, bis er vollendet wurde, war denen auch nicht klar. Aber man wusste damals, wenn man ein solches Werk in Angriff nimmt, wird man das Ergebnis selber zur Lebzeit nicht sehen können. Und trotzdem hat man es gemacht, weil man über die eigene Existenz hinaus gedacht hat, in die Zeiten der Kinder und Kindeskinder. Man hat über den eigenen Tod hinaus gelebt. Heute ist so, Hauptsache ich, mein, ich will erleben, ich. Deswegen schaffen wir es heute nicht mehr, Großes zu vollbringen, weil wir immer nur auf die eigene kleine Existenz schauen, die endlich ist. Und wir wollen das Ergebnis noch sehen. Da schaffen sie keine großartigen Bauten. Sie schaffen kleine Hütten, die man in Spontanbauweise aufbaut, die aber auch nicht schön sind. Wenn man dem Tod ins Angesicht lacht und sagt, ja, ich weiß, meine Existenz ist endlich, aber das Leben ist größer als meine Existenz, weil auch meine Kinder, Kindeskinder und die Kinder der Kindeskinder noch leben werden. Für die machen wir es. Wer heute einen Baum pflanzt, wird selber nicht die Schaukel da hineinhängen. Aber die Enkelkinder werden es tun. Wenn wir lernen, dass wir unsere geschenkte Lebenszeit investieren in die Lebenszeit derer, die nachkommen. Ich übertrage hier am 5. März 2025 in Berlin finden die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl vom 23. Februar statt. Und siehe da, die großen Versprechen vor der Wahl haben eine Halbwertszeit gehabt. Da ist jeder Vorsatz, den sie als Silvester nehmen, länger haltend. Und wieder geht das Raunen durch manche Diskussionen und sagt, wir hinterlassen unseren Kindern nur Schulden. Ja, wenn wir aber jetzt nicht investieren, hinterlassen wir unseren Kindern Ruinen. Was ist besser? Ein blühendes Land vorzubereiten, einen Garten, in dem Kinder spielen können, oder das Geld auf der hohen Kante zu haben und eine Wüste zu haben? Das ist ja die große Frage. Investieren wir unser Leben, um unseren Kindern und Kindeskindern eine Zukunft zu schenken, in der man leben kann, betrifft auch die Frage, nicht nur, aber auch die Frage nach dem Klimawandel. Der Psalm 103 geht ja dann auch weiter und sagt genau das, dass nämlich die leben werden, die den Bund bewahren und die Befehle Gottes, die Weisungen Gottes befolgen und danach handeln. Denn er ist der Geber der Zeit. Sein Thron steht in der Mitte von Raum und Zeit. Aus ihm geht alles hervor. Auf ihn, zu ihm kehrt alles zurück. Ähnlich verhält es sich mit einem Psalm weiter, mit dem 104. Psalm. Das ist ja einer der großen Schöpfungspsalmen, die wir im Alten Testament haben. Auch den blende ich Ihnen ein. Da werfen wir einen Blick in die Verse 29 folgende. Da heißt es, da geht es jetzt nicht nur um das menschliche Leben, sondern um alles, was lebendig ist. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Gott ist der Geber des Lebens. Wo sein Atem ist, ist Leben. Für uns Christen ist es ja genau diese Tatsache, dass wir atmen, dass wir erkennen, Gott ist in uns, Auch Nichtglaubende atmen fröhlich vor sich hin. Das ist unserer christlichen Sicht genau der springende Punkt. Wir kennen keine Ungläubigen, die weniger Würde hätten. Wir kennen bestenfalls Menschen, die anders glauben. Vielleicht Menschen, die es noch nicht erkannt haben. Es ist unsere Aufgabe, es den Menschen zu helfen, zu erkennen, aber nicht mehr, nicht zwingen. Da, wo der Atem Gottes ist, ist unabhängig vom Bekenntnis die Würde des göttlichen Lebens erkennbar. Wenn der Atem schwindet in der Lesart des Psalmisten, wenn er den Atem nimmt, dann schwindet man dahin und dann, wenn man so will, fährt der Wind darüber und das Leben ist vorbei. Wo der Atem Gottes ist, ist Leben. Gott ist der Geber und Nehmer des Lebens. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, für uns Christen ist das so, dass Gott derjenige ist, der Herr über Leben und Tod ist, der Geber und Nehmer der Zeit ist. Er schenkt uns ein gerüttelt Maß an Lebenszeit, die wir in seinem Geist gestalten sollen. Wenn ich nicht glaube, kann ich diesen Gedanken natürlich nicht vollenden, aber ich werde auch den Wert des Lebens spüren, weil ich mir meiner Endlichkeit bewusst bin. Die Nichtglaubenden, jetzt meine ich wirklich die, die überhaupt nichts glauben. Für mich als jemand, der glaubt, schwer vorstellbar, dass jemand überhaupt nichts glaubt. Kommt aber nach dem Tod das große Nichts. Damit steht übrigens auch die Frage einer Gerechtigkeit über den Tod hinaus im Raum. Was ist, wenn ein junger Mensch sein Leben verloren hat, sein Leben genommen wurde? Dann gibt es ja in der Welt nicht keine Möglichkeit mehr. Dieses Leben ist weg. Die Bibas-Kinder, die in den Tunneln von der Hamas ermordet worden sind, wie wir mittlerweile wissen. 8 Monate der Kleine. Sein Leben ist vorbei, da kommt nichts mehr. Kann man das, wo ist die Gerechtigkeit? Wenn jemand nicht glaubt, dann muss er anerkennen, das ist Nihilismus, es ist sinnlos. Wie man damit umgehen will, ist eine andere Frage. Glaubende haben wenigstens die Möglichkeit, an eine über den Tod hinausgehende Gerechtigkeit zu glauben und auf sie zu hoffen. Leben, wie wir es kennen, könnte man also mit dem Psalmisten aus dem Psalm 103 eine Ausblühung Gottes nennen. Das Leben blüht wie die Blume. Und wenn der Wind kommt, ist sie dahin, der Ort, wo sie weiß, ist nichts mehr. Aber das Leben selber wäre in diesem Sinne, zumindest wenn man glaubt, eine Ausblühung Gottes. Damit sind wir bei der Frage, was ist denn jetzt das Leben? Wenn wir über den Tod noch gedacht haben, kann ich ja jetzt auch die Frage stellen, was ist denn nun dann das Leben? Ich habe schon mehrfach gesagt, dass Leben in dieser Perspektive zuvorderst geschenkte Zeit ist. Zeit ist nichts, was man hat. Zeit ist das, was man geschenkt bekommt. Wenn ich es haben würde, wenn ich Zeit hätte, unsere Sprache kennt ja das Wort, ich habe Zeit. Damit meinen wir aber eher, dass ich mir Zeit für etwas, für jemanden nehme. Ich schenke jemandem oder einem Projekt, einer Sache einen Teil meiner Lebenszeit. Die kriege ich aber nicht zurück. Haben würde in dem Sinne sein, ich besitze es. Aber ich besitze keine Zeit. Ich kann sie ja nicht festhalten. Sie rinnt mir ja durch die Finger. Zeit ist deshalb, was ich bekomme und direkt weitergebe. Um es mit Hiob nochmal zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Gerade deshalb ist die einzelne Sekunde aber so wichtig und so wertvoll. Und wir können überlegen, natürlich überfordert das unseren Alltag. Ich kann nicht die ganze Zeit am Alltag überlegen, ist es jetzt gerade wichtig und wertvoll, achtsam, was ich tue. Ja, ich muss ja auch die normalen Verrichtungen meines Alltages machen. Ich muss auf Klo gehen, ich muss mich waschen, ich muss rasieren, ich muss kochen, ich muss für meine Familie Besorgung machen. Der Alltag frisst einiges an Zeit auf. Aber auch darin, genau in diesen alltäglichen Verrichtungen, kann ich ja den Wert der Zeit haben, weil ich diese Verrichtung mache, um mit Menschen etwas zu bewirken, um Menschen Leben zu ermöglichen. Das ist keine vergeudete Zeit. Es ist Zeit, die das Leben erst ermöglicht. Und wenn ich mit diesen Gedanken auch an die alltäglichen Verrichtungen gehe, dann begreife ich vielleicht, was Teresa von Avila meinte, die sagte, ich finde Gott zwischen den Kochtöpfen. Man muss gar keine außergewöhnlich ekstatischen Dinge machen. Man muss keine Achtsamkeitsschulungen machen. Man muss nicht in irgendwelche spirituellen Zustände gelangen, um etwas Außergewöhnliches zu finden. Spiritualität in diesem christlichen Sinne ist auch nichts, was man macht, sondern eine Haltung. Denn in Spiritualität steckt ja das Wort Spiritus, Atem drin. Spiritualität heißt, ich erkenne, dass Gott in mir ist, dass Gott mit mir ist, dass er es ist, der in mir atmet. Und in seinem Geist will ich den Alltag auch und gerade den Alltag bewältigen. Dann wird auch der Alltag plötzlich seine eigenen Blüten tragen. Dann tun wir das, was der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5, Vers 5 nennt: betet ohne Unterlass. Damit meint er nicht die ganze Zeit fromme Worte sagen. Nein, es ist die Haltung, aus der wir heraus das Leben haben, weil wir wissen, dass wir nur eine gewisse Spanne an Zeit geschenkt bekommen haben und wir kennen nicht den Tag und die Stunde, an dem uns das Stündlein schlägt. Es kann sein, dass gleich für mich zu Ende ist. Es kann sein, dass ich noch 20 Jahre bekomme. Wir wissen es nicht. Umso wertvoller und wichtiger ist die einzelne Sekunde, der einzelne Augenblick. Zeit hat einen Wert. Merken wir übrigens auch in der Physik. Denn Arbeit definiert sich durch Zeit mal Weg. Zeit ist Leben und Leben ist Zeit. Wie alle Dinge wird der Wert aber erst erkennbar, wenn Knappheit entsteht. Wenn alles immer verfügbar ist, haben die Dinge keinen Wert. Das ist ja geradezu inflationär. Aber erst dann, wenn Knappheit besteht, tritt der Wert einer Sache oder eines Dings erst vor Augen. Und so kann man sich noch erklären, was der Psalmist im Psalm 25 betet. Auch da blende ich Ihnen den Text kurz wieder ein. Da heißt es nämlich Psalm 25, Vers 7: Gedenke nicht meiner Jugendsünden und meiner Frevel, nach deiner Huld gedenke meiner Herr, denn du bist gütig. In der Jugend ist es normal zu denken, man hat noch so viel Leben vor sich. Ja. Die Weisen sagen, auch der Jugendliche kann natürlich schneller vom Tod eingeholt werden, als ihm lieb ist, durch eine Verrücktheit, durch einen Unfall, durch eine Krankheit, wodurch auch immer. Man hat auch als Jugendlicher oder als Jugendliche kein Recht auf ein langes Leben. Auch da kann das Leben schnell zu Ende sein. Aber die allgemeine Lebenserfahrung sagt noch halt, dass das die Lebenserwartung doch erheblich höher liegt, sodass ein Jugendlicher den Wert der Zeit vielleicht noch nicht erkennt und deshalb die Zeit manchmal auch vielleicht mit Füßen tritt, sie vergeudet, womit auch immer, die Zeit nicht genießt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Jugendliche an irgendwelchen Computerspielen machen, auch das kann schöne Zeit sein, wenn man die genießt. Aber man hat den Wert der Zeit noch nicht erkannt, der ist älteren Menschen vielleicht deutlicher vor Augen gestellt, weil sie wissen und ahnen, dass da nicht mehr viel Zeit zum Leben bleibt. Und trotzdem sind gerade viele alte und ältere Menschen sich gerade wegen des Bewusstseins ihrer Sterblichkeit im Klaren darüber, dass da noch Kinder und Kindeskinder sind, für die noch das eine oder andere zu tun ist. Deshalb kennt der Psalmist auch den Blick der Alten. Da wenden wir einmal den Blick in den Psalm 128, den rufe ich mir hier auf und dann blende ich Ihnen den Psalm ein. Im Psalm 128, einer der kürzeren Psalmen, heißt es nämlich: Selig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen. Selig bist du, es wird dir gut ergehen. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, wie Schößlinge von Ölbäumen sind deine Kinder rings um deinen Tisch herum. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Er segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst schauen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder. Friede über Israel. Jetzt kann man über diesen Psalm natürlich trefflich feministische Diskussionen führen. Auch interessant, aber nicht das Thema des heutigen Tages. Scheint ohne Zweifel so zu sein, dass der Beter dieses Psalmes männlichen Geschlechtes ist. Der schaut also aus seiner Perspektive auf die Welt und er schaut, es scheint sich um einen älteren Beter zu handeln, auf sein Leben zurück. Und er sieht sein Leben mit Wohlwollen an. Seine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern des Hauses. Er hat Kinder, die rings im Tisch herumsitzen. Erinnert fast so ein bisschen an das Lied von Peter Fox, Haus am See, der ja auch singt, seine Frau sei schön und da sind dann Kinder und Engel, ich glaube Enkel 120 oder was. Und er genießt sein Leben im Alter in seinem Haus am See und schaut auf die Abenteuer seines Lebens, auf die Irrung und Wirrung zurück. Und er kennt auch, Gott hat einen harten linken Haken. Also das Leben ist nicht immer rund gelaufen, er hat seine Lektion gelernt, aber die Summe seines Lebens, da kann er drauf zurückschauen. Selig ein Mensch, der am Ende seines Lebens so auf sein Leben zurückschaut, dass er sagt, trotz aller Irrungen und Wirrungen, es war gut. Und so betet der Beter dieses Psalms 128 ja auch: Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder, also in die Enkelgeneration hinein. Heute ist es sogar so, dass selbst die Urenkelgeneration zu erleben nicht unmöglich ist. Wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe mein Ge Leben, meine Lebenszeit gut investiert, meine Lebenszeit gut gelebt. Was für ein Segen. Was wäre, wenn man am Ende seines Lebens sagen muss, ich habe meine Zeit vergeudet? Wenn Leben und Tod zusammenfinden im Moment des Todes, kehrt die Zeit zu Gott zurück. Das ist der Moment in dem Sinne, der Moment des Todes, in dem wir aus dem Raum-Zeit-Kontinuum in den raumzeitlosen Zustand, in die pure, reine Gegenwart der Ewigkeit hineingehen. Wie gesagt, ein Zustand, den wir als solches gar nicht empfinden können, weil unser Hirn hier raumzeitlich konstruiert ist. Wir können uns Bilder davon machen, in Metaphern davon sprechen. Der Sache nach werden wir es nie auf den Punkt bringen. Der Sache nach können wir die Ewigkeit per Definitionem zwar definieren, per Definitionem, aber eben letzten Endes nicht wirklich vorstellen. Leben ist Existieren in Zeit und Raum. Der Tod nimmt uns die Zeit, bringt die Zeit zu sich selbst, ist ein Durchgang in einen zeit- und raumlosen Zustand. Für die, die nicht glauben, eben das pure reine Nichts. Und das pure reine Nichts ist wirklich nichts. Da ist noch nicht mal mehr Dunkelheit. Für Glaubende, das Hineingehen in einen raumzeitlosen Zustand der Lebensdynamik in purer reiner Gegenwart, in höchster Dynamik ist. Kaum vorstellbar, aber die große Hoffnung, die wir haben. Eine Ahnung davon können wir hier aber schon bekommen, wenn wir uns bemühen, den Augenblick selber, den wir nicht fassen können, aber zu genießen. Dem Augenblick, das Abenteuer des Augenblickes auszukosten. Das ist vielleicht das höchste Glück. Glück ist ja auch kein dauerhafter Zustand. Aber diesen Moment zu haben, in den Himmel zu schauen, in die Familie zu schauen, die eigenen Kinder zu erleben, auf ein gelungenes Projekt zu schauen, auf was auch immer, vielleicht sogar der Torjubel 2014, als Mario Götze in der 113. Minute da Dingen endlich reinmacht, da umweht uns dieser Hauch der Ewigkeit und wir ahnen, was Leben noch sein könnte, wenn wir es wirklich auskosten. Was aber ist dann Sterben? Insbesondere, nicht nur, aber insbesondere der Apostel Paulus hat sich intensivst damit auseinandergesetzt. Und er kommt zum Beispiel im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes am Schluss auf folgenden Passus zu sprechen. Da sind wir jetzt ab dem Vers 35. Wir sind die Verse 35 bis 44 im 15. Kapitel. Ich blende Ihnen den Text wieder ein, damit Sie ihn mitlesen können. Da heißt es: Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Du Tor, auch das, was du gesät hast, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, das Fleisch der Vögel ist anders als das der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne. Denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Für den Paulus ist es klar, durch quasi mehr oder weniger reine Naturbeobachtung kommt er schon auf die Idee, Auch Samen muss sterben, beerdigt werden, damit daraus neues Leben, neue Frucht entsteht. Und er wendet diese allgemeine Erfahrung auf den Zustand des Todes an. Es ist ein Akt der Überkleidung, ein Akt der Umformung, ein Akt der Transition, wo aus einer zeitraumlichen Existenz, die eben vergänglich, verweslich ist, eine herrliche, geistige, überirdische, unverwesliche, eben ewige Existenz wird. Paulus kommt hier genau auf den Punkt zu sprechen, Vergänglichkeit hat was mit Raum und Zeit zu tun, Ewigkeit eben mit Unvergänglichkeit, also mit einem zeit- und raumlosen Zustand. Paulus kommt aber im Folgenden auch noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen, wenn wir ein paar Verse weiterschauen. Da steht nämlich die Frage im Raum, und wir haben sie vorhin schon angesprochen, wenn der Tod aber so gesehen nichts anderes als das Hineinführen der Zeit zu sich selbst ist, das Aufheben von Zeit und Raum in die Zeit- und Raumlosigkeit der Ewigkeit hinein ist, dann sind wir ja mit unserer ganzen raumzeitlichen Existenz in die Ewigkeit zwar aufgehoben, aber was ist, das müsste ja für alle existieren, für alle Existenzen gelten, auch für die, die nicht gelungen sind, auch für die Xi Jinpings, Putins, Hitlers, Saddam Husseins und vielleicht auch Trumps dieser Welt. Wie kann Gott das denn da ausrichten? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 50 bis 55. Damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ja, wir Christinnen und Christen glauben an das nahe Reich Gottes. Aber schon Jesus sagt in den Evangelien, es ist nicht so, dass man sagen könnte, siehe, hier ist es oder da ist es. Wir Christen kennen keine Gottesstaaten, streng genommen. Ich weiß, dass es solche Versuche auch in der Christentumsgeschichte gegeben hat. Aber es ist eine Absurdität. Gott führt uns zu sich. Die Zeit kommt aus ihm, die Zeit geht zu ihm zurück. Aber man kann sie eben nicht zeitdinglich hier festmachen oder räumlich. Es geht nicht. Man kann eben nicht sagen, hier oder dort ist es. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Paulus führt weiter aus. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Unverwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Für Glaubende ist der Tod in der Tat nur ein Durchgang, wenn sie so wollen, in eine neuere, vielleicht höhere Form der Existenz, wo das Verwesliche und damit auch Leiden und Sterblichkeit in sich aufgehoben sind. Wo Werden und Vergehen, wo Zeit nicht mehr da ist, kann es den Tod in dieser Weise nicht geben. Der Tod ist in sich eben lediglich der Durchgang zum Leben. So gesehen brauchen Glaubende keine Angst vor dem Tod zu haben. Aber so einfach ist es nicht. Auch ich kann Ihnen hier als Theologe im Zustand relativer Gesundheit das locker flockig erzählen, ob ich im Angesicht des nahen Todes wirklich noch so kluge Sprüche kloppe oder ob mich nicht auch das arme Tier bekommt, den Schwur muss ich erst noch selber erbringen. Den Beweis, den muss ich noch liefern. Das Sterben kann ein grausamer Prozess sein, kann schmerzvoll sein, leidvoll. Es kann auch schnell gehen, kann auch ganz sanft gehen. Das haben wir nicht in der Hand. Wir Christinnen und Christen haben die große Hoffnung, dass der Tod eben dieser Durchgang ist. Aber selbst der, an den wir glauben, hat im Angesicht seines bevorstehenden Todes im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt. Selbst wenn wir im Angesicht des nahen Todes das Licht der Hoffnung vielleicht nicht mehr ganz so erblicken können, könnten wir uns noch mit ihm identifizieren, der am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn er, der doch der Sohn Gottes ist, der hätte doch eigentlich wissen müssen, dass alles klar ist, diese Todesangst verspürt, brauchen wir uns unserer eigenen Angst vor der Sterblichkeit nicht schämen. Aber er hat sich ihr gestellt und hat den Sieg davongetragen. Das ist vielleicht die große Herausforderung des Lebens, dass wir uns auf diesen Moment vorbereiten. Dass wir im Tod, auch wenn wir vielleicht auf dem Sterbebett liegen, aber innerlich aufrecht die Dinge sehenden Auges in Angriff nehmen. Das meint Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Ich weiß nicht, wie ich gehen werde von dieser Welt. Ich werde es erfahren. Es wird kommen. Es ist aber eben genau dieser Moment, dass ich weiß, dieser Moment wird kommen, der jede Sekunde in meinem Leben wertvoll macht. Erst auf dem Hintergrund des Todes, erst auf dem Hintergrund der Eigensterblichkeit und gerade wenn man weiß, dass die eigene Lebenszeit erkennbar kürzer wird, bekommt das Leben plötzlich seinen eigenen Wert. Wie ist das eigentlich, wenn ein Arzt einem sagt, Sie haben noch so und so lange zu leben? Mir hat das noch kein Arzt gesagt. Ich lebe locker flockig vor mich hin und doch könnte es morgen schon zu Ende sein. In dem Moment, wo ein Arzt mir aber sagt, Sie haben noch so und so lange zu leben, habe ich das Ende meiner Existenz vor Augen gestellt. Das meint dieses Memento Mori, auch wenn kein Arzt es mir sagt, dass ich es mir selber sage. Es könnte in jedem Moment zu Ende sein. Nimm die Zeit, die Gott dir geschenkt hat, nimm sie als geschenkt an, lebe, blühe. Das ist der Wert des Lebens. Es ist eine Hoffnung für uns Glaubende, dass Gott selber die Zeit gibt und nimmt und dass Gott selber die Lebenszeit, die wir haben, rund macht und in der Ewigkeit zu neuer Blüte. Der Tod ist so gesehen, zumindest aus der Sicht der Glaubenden, kein Sturz in den Abgrund des Nichts, sondern eine Hinaufnahme in eine Existenz, die an Leben nicht zu überbieten ist, weil sie pure, reine Gegenwart ist, wo das Leben zu sich selbst kommt. Auf jeden Fall gilt aber, hier und jetzt ist das Leben schon wertvoll. Jede Sekunde zählt. Carpe diem. Nützen Sie den Tag. Wenn Sie Ihre Zeit vergeuden, tun Sie es mit Genuss. Denn auch die Muße braucht ihre Zeit. Aber versteuern Sie Ihre Zeit nicht. Und stehlen Sie niemandem die Zeit. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich willkommen hier wieder von heute aus gesehen in 2 Wochen, am 19. März im Jahr des Herrn 2025. Dann werden wir einen Blick ins Johannesevangelium werfen und werden uns dort die letzten Worte Jesu anschauen, nämlich die Abschiedsreden. Das Johannesevangelium zeichnet sich ja durch eine besondere Struktur aus, ist mit den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas nicht so ohne weiteres zu vergleichen. Auch er kennt das letzte Abendmahl, aber nicht mit dem Einsetzungsbericht. Aber wir haben im Johannesevangelium zwei große Abschiedsreden Jesu, wenn Sie so wollen, das große Testament, das Jesus den Seinen mit ins Herz legt, bevor er sein Leben in Gottes Hände zurückgibt. Und damit werden wir uns in 2 Wochen beschäftigen. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In den Tagen wie diesen, Sie wissen, es ist mir wichtig, immer wieder zu rufen: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!